Heute bei «Apropos» der Tod von einer Journalistin.
A Ukrainian journalist who chronicled the Russian invasion has died while in detention in Russia for more than a year.
Victoria Rochina, c'est une journaliste indépendante ukrainienne.
Серед них мала бути відома українська журналістка Вікторія Рощина.
Die Ukrainerin Victoria Rochina hat aus Gebieten berichtet, die von Russland besetzt waren. Aus Gebieten, wo viele andere Medienschaffende sich schon lange zurückgezogen haben. Sie hat ein System von Foltern aufdecken und zu brutalen russischen Kriegsgefängnissen recherchieren. Bis sie irgendwann verhaftet worden ist und mutmaßlich Opfer worden ist von genau diesem System. Gut ein Jahr später ist sie in russischer Gefangenschaft verstorben. Ein journalistisches Kollektiv, wo auch Tamedia daran beteiligt ist, hat die Recherche von Victoria Rochina nach ihrem Tod zu Ende geführt und dabei auch mehr über ihre Todesumstände erfahren. Und über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Oliver Zielmann vom Tamedia Recherchedesk. Hallo Uli.
Salut Mirja.
The world watched in horror as the Russian invasion of Ukraine began in February of 2022. In the months since, Ukrainian journalists have worked tirelessly at great personal risk to tell the story of the war. Among them is freelance journalist Victoria Rochina, who since the war's outbreak has been reporting from Russian occupied
Oli,
territory.
Oli, was hören wir da?
Das ist ein Video, das gespielt worden ist an der Preisverleihung von der International Women's Media Foundation im Jahr 2022. Und die Gruppe, die verleiht den Preis, der heisst Courage in Journalism Award, also ein Preis, den man verleiht für besonders mutige Journalistinnen.
She's the only Ukrainian journalist I know who's been reporting from the occupied territories for one of the most respected, if not the most, to me, the most respected newspapers in Ukraine, Ukrainska Pravda, Ukrainian Truth.
Der Preis im 2022 ist eben an Victoria Rochina gegangen. Das ist eine ganz junge ukrainische Journalistin. Die ist damals, als sie es bekommen hat, erst 25 gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wirklich sehr, sehr jung. Ist aber laufend an der Kriegsfront gewesen, und zwar auf der russischen Seite, oder? Also in den besetzten Gebieten, und hat von dort aus berichtet.
One of the reasons that we selected Victoria for the Courage in Journalism Awards was her extraordinary bravery, the strength that it takes to run towards danger, knowing full well what the consequences might be, really made her stand out. We wanted to recognize her also as a symbol of recognition of the incredible work that Ukrainian journalists are doing.
Ein bezeichnendes Detail von dieser Preisverleihung ist gewesen, dass sie sagen, aber gar nicht gekommen ist. Und sie hat gesagt, ja, ich kann nicht teilnehmen, weil sie sich ganz auf ihre Berichterstattung konzentrieren will. Und das ist eben genau so, wie sie funktioniert und wie ganz viele, die sie kennen, auch über sie berichtet haben. Sie ist wirklich absolut fokussiert auf ihre Arbeit, akribisch vorbereitet. Sie hat ja schon in jungen Jahren, also schon als Kind, ist sie mit einer Kamera rumgelaufen, immer wollte berichten. Also sie ist wirklich eine Journalistin aus Leidenschaft, mit Herzblut, ist bei der Schülerzeitung gewesen, also wirklich unglaublich. Und wo der Krieg losgegangen ist im 22, ist sie eben eingereist in die russisch besetzte Gebiete und hat von dort aus direkt berichtet.
From the start of the war, Victoria has continued to hold power to account by reporting on what is happening to her fellow Ukrainians.
She asked the driver to take her to where Russian tanks were, and Victoria, without any weapons, she goes to the area where tanks are fighting and she wants to see that battle with her own eyes. There is an expression in the Russian language, the only warrior in the field. And she's that warrior.
Daraus ist sie aber auch immer wieder in Situationen gekommen, die auch nicht ungefährlich sind, gerade zum Beispiel in den besetzten Gebieten. Und ihre Tätigkeit, das muss man sagen, hat für sie auch ziemlich bald Konsequenzen gehabt.
Ja, sie ist dann schon im März 22, also schon wenige Wochen nach Kriegsausbruch, zuerst mal verhaftet worden, dort vor Ort von den Russen. Er hat sich befreit selber, ist nachher wieder verhaftet worden. Also das war ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel gewesen. Auf der einen Seite sind ihre Berichte extrem wichtig gewesen. Also sie hat zum Beispiel berichtet, wie dort sogar 16-Jährige hingerichtet werden, aus Verdacht auf Sabotage. Also wirklich schlimme Sachen, die wir nur erfahren haben, dank ihrer eigentlich. Auf der anderen Seite eben ist sie selber verhaftet worden. Und es hat dann auch quasi Druck aus der Ukraine und von überall gebraucht, damit man sie wieder freigelassen hat.
Hat der Druck dazu geführt, dass sie weniger angefangen hat zu berichten?
Ja, das würde man dann eigentlich meinen. Sie war ja wirklich in Haft, hat nachher über die Haft berichtet, die also wirklich auch damals schon recht schwierig war. Ist zurückgekommen, hat aber dann gesagt, nein, ich mache weiter, ich höre nicht auf, ich reise wieder ein. Obwohl sie schon mehrfach ist verhaftet worden, sie hat gefunden, das ist wichtig, was wir da machen. Die Arbeit in diesem besetzten Gebiet ist das, worum es beim Journalismus eigentlich geht. Nämlich von dort berichten, wo niemand anders ist.
Sie ist dann 2023 zu ihrer letzten Reportage aufgebrochen. Um was ist es gegangen?
Sie hat gehört von ihren Quellen aus Russland und aus dem besetzten Gebiet in der Ukraine, dass in diesen Gefängnissen dort vor Ort Zivilistinnen und Zivilisten quasi systematisch gefoltert werden, was natürlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Das hat man immer mal wieder gehört, aber es ist nie wirklich bestätigt worden und nicht quasi in diesem systematischen Ausmaß. Und sie wollte herreisen, mit Überlebenden reden, mit Zeugen, mit anderen, um das mal zu dokumentieren.
Mhm. Sie wollte anreisen, sie ist also aufgebrochen zu dieser Reportage. Was ist denn mit ihr passiert?
Also sie ist dann im Juli 23 losgegangen. Man hat noch eine Nachricht von ihr bekommen, Anfang August 23, und dann hat man gar nichts mehr gehört. Absolute Funkstille. Am 12. August hat dann ihr Vater, ihre Familie, sie als vermisst gemeldet, hat dann nachgefragt bei den Russen, man hat nichts gehört, monatelang, über ein halbes Jahr. Erst im April 24 hat die Familie von ihr ein Schreiben bekommen aus Russland, sie sind quasi in Haft, Punkt, mehr nicht. Es gab einen grossen Protest im Ausland wegen dem, aber die Russen haben nichts mehr weiter gesagt. Ihre Familie hat natürlich unglaublich Angst gehabt, was mit ihr wird passieren, aber das ist schon, also, eben, wie gesagt, Monate weitergegangen ist und im Sommer 2024 ist sie schon ein Jahr weg gewesen. Und dann ist plötzlich ein Anruf gekommen bei der Familie, dass ein Gespräch mit ihr zuerst mal möglich ist. Die waren natürlich sehr nervös, die Eltern, insbesondere mit dem Vater, wo wir also länger geredet haben. Er ist dann die ganze Zeit mit dem Handy rumgelaufen und hat gewartet auf den Anruf von seiner Tochter. Der hat dann tatsächlich stattgefunden, allerdings nur ganz kurz. Ja, sie mussten auf Russisch reden, also irgendjemand hat zugelassen im Hintergrund. Sie hat gesagt, hallo, da bin ich. Und der Vater hat gerade auf sie eingeredet, hey, du musst im Fall essen, du musst stark bleiben, du musst versuchen, dass man dich da rausbringt. Sie hat dann gesagt, sie hätte Hoffnungen, dass man sie freilässt. Das war damals tatsächlich ein Thema, dass man sie quasi austauscht. Dementsprechend war sie jetzt nicht gerade so niedergeschlagen, aber sehr schwach. Hat sie noch gesagt, ich liebe euch, Mami, Papi quasi. Und dann war das Telefon beendet, nach quasi sehr kurzer Zeit.
Das ist im August 2024. Kurze Zeit später, im Oktober 2024, bekommen ihre Eltern dann ein Mail. Was steht da drin?
Genau, die Eltern haben eigentlich auf den Gefangenenaustausch gewartet, wo sie verschiedene Anzeichen hatten, dass der stattfindet. Stattdessen kommt das Mail, lapidare Zweizeiler, sie sind gestorben. Punkt. Fertig.
Erfahren Sie, wie Ihre Tochter gestorben ist?
Es steht überhaupt nichts. Weder Todesursache, noch die Umstände, noch irgendetwas.
Was wissen wir heute über die Hintergründe von diesem Tod?
Also inzwischen, und das ist die ganze Tragik von diesem Fall, inzwischen wissen wir, dass sie quasi selber ist Opfer geworden von dem System, das sie hat, darüber berichten und aufdecken. Dem System von diesen Gefängnissen, von diesen Folterungen, womöglich am schlimmsten Ort, wo man sich überhaupt vorstellen kann.
Oli, wir reden gerade noch darüber, was aus der Viktoria Roschtina geworden ist. Aber um das System noch besser zu verstehen, ihre Recherche zu diesen russischen Foltergefängnissen hat sie ja selber nicht mehr können zu Ende führen. Und trotzdem wissen wir heute einiges über das. Warum?
hinter dien Berichten, die wir heute bringen und auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir, vom Spiegel, von der Washington Post, wandern, steckt das Kollektiv, das Recherchenkollektiv, das heisst Forbidden Stories. Das ist eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, die sich organisiert haben in Paris. Und die haben eigentlich eine einfache Mission, die sie sich gegeben haben. Sie sagen, wenn irgendwo auf der Welt eine Journalistin oder ein Journalist umgebracht oder zum Schweigen gebracht wird, wegen der Recherche, oder? Also man versucht, eine Story zu verhindern, dann springt das Kollektiv ein, nimmt die Recherchen auf und führt sie zu Ende. Und die Idee von dem ist, «Killing a journalist won't kill the story». Auf Englisch, also man hat andere Worte, es darf sich nicht lohnen, Journalisten umzubringen, um sie zum Schweigen zu bringen. Es gibt immer andere, die Arbeit aufnehmen und damit will man eigentlich auch antreten gegen die Leute, die auf Journalisten losgehen. Und der Fall von der Victoria Rostschina ist natürlich eigentlich genau das, wo in das Muster reinpasst. Sie hat etwas machen wollen, hat es nicht können zu Ende bringen. Also sind wir von Forbidden Stories rein, haben zu diesem ganzen Komplex recherchiert und eigentlich die Reportage versucht, am Schluss zu schreiben, die sie hat wollen machen.
Was heisst das in Ihrem Fall konkret? Sie hat sich eben mit diesen russischen Foltergefängnissen auseinandergesetzt.
Also konkret heisst das, dass einige von uns in die Ukraine gereist sind. Mit Überlebenden, mit Zeugen, mit Anwälten, mit Geheimdiensten, mit verschiedensten Quellen geredet haben, um herauszufinden, okay, was ist erstens einmal genau mit ihr passiert und zweitens einmal, hat sie denn recht gehabt mit dem System von diesen Gefängnissen und den Folterungen, die dahinter sind. Und im Laufe des Monats, also das ist losgegangen im Oktober, im Laufe des Monats hat sich dann doch ein ziemlich klares Bild abzeichnet.
Was ist das für ein Bild? Was habt ihr auf dem Weg herausgefunden?
Also zuerst einmal haben wirklich praktisch alle, die wir mit ihnen geredet haben, und zwar Zivilistinnen und Zivilisten, genauso wie ehemalige Kriegsgefangene, die in der Armee waren, gesagt, sie sind entweder selber gefoltert worden oder haben Folterungen gesehen. Also es ist da nicht irgendwo eine Grauzone, sondern es ist eine völlig klare Sache, die rausgekommen ist. Wenn man die Zeugenaussagen zusammenlegt, das sind wirklich ein Haufen, dann sieht man, dass man mindestens 29 Gefängnisse hat, wo es mindestens zwei Aussagen gibt, unabhängig voneinander von Zeuginnen und Zeugen, die sagen, dass dort Folterungen stattgefunden haben. Also es hat sich quasi ein Bild abzeichnet von einem System von Gefängnissen, das gefoltert wird, systematisch auf Seite der Russen, sowohl in den besetzten Gebieten wie in Russland selber.
Es gibt einen Ort, der quasi symbolisch für das steht, wo man besonders viel herausgefunden hat. Um was geht es?
Es geht um ein Gefängnis in der Stadt Tagarak. Das ist am Asowschen Meer in der Nähe von Mariupol, aber auf der russischen Seite. Das ist eine 250'000 Einwohnerstadt. Und dort mit in dieser Stadt, also wenn man das auf Google Maps anschaut, ist das also nicht irgendwo am Rand, sondern mit in dieser Stadt ist das Gefängnis. Das heisst SISO 2. Und schon vor dem Fall Rostschina sind sehr, sehr schlimme Berichte gekommen von Frauen und Männern, die jetzt gefangen gehalten wurden, über Folterungen, über andere Sachen. Im Zuge dieser Recherche hat man dann quasi versucht, systematisch herauszufinden, was geht dort eigentlich vor. Und hat dann tatsächlich können bestätigen, halt, dass es Folterkammern gibt, die ganze Systematik dahinter, wie die beim Ankommen schon sind, quasi geschlagen worden und so weiter. Also man hat dann ein ziemlich genaues Bild von diesem Gefängnis bekommen, wie das aufgeteilt ist, was da alles genau gemacht wird. Also eigentlich ziemlich schreckliche Details.
Oli, es hat ja vorher schon Hinweise gegeben, du hast es gesagt, auf Folter in russischen Gefängnissen. Jetzt hat man die Recherche, wo vor allem ein Fall sehr eindrücklich auch zeigt. Man kann es auch noch nachlesen bei uns auf der Homepage und in der App, wir verlinken das einem beschreibt zu dieser Episode. Was genau bedeutet jetzt die Recherche in diesem Zusammenhang?
Also der Auftrag von Journalismus, so wie es Victoria Rostschina selber ja gesagt hat, ist ja quasi Licht ins Dunkel zu bringen, Transparenz zu machen. Wenn man einfach sagt, okay, da wird gefoltert, irgendwo so ein bisschen vage und so, das ist nicht, da tun wir nicht wirklich herleuchten, was wirklich ist. Und was hier passiert, ist erstens einmal, dass wir eine gewisse Breite aufdecken, dass wir dann quasi eine Karte sagen und da hat er 29 Orte und überall dort wird gefoltert und das wissen wir jetzt am Anfang. Also einfach eine Klarheit über Ort und Ausmaß, dass wir aber jetzt im Fall von Tagarak halt einfach auch sagen, okay, da hat so und so viele Zellen, die und die Methoden sind angewendet worden, das sagen die und die Zeugen, oder? Also nicht gerade wie ein Gerichtsfall, aber doch quasi auf einer Vorstufe, wie es der Journalismus halt auch muss machen, versuchen Transparenz herzustellen und damit halt einfach auch deutlich machen, was für ein Regime dahinter steckt, oder? Also wir sehen inzwischen, dass das dort funktioniert, wie man es bis jetzt gewusst hat, von Syrien zum Beispiel. Oder? Das ist also ein Regime, das zu den schlimmsten Menschenrechtsverletzungen fähig ist, in dem Sinn. Und das ist eine Charakterisierung, sagen wir von Russland und ihrer Art und Weise von der Kriegsführung und in der Art und Weise, wie sie die Gebiete verwalten, wo finde ich schon sehr wichtig ist, dass man da wirklich alle Einzelheiten weiss.
Uli, das ist die eine Ebene von eurer Recherche. Die andere Ebene, die geht um die Viktoria Rushtina selber. Du hast vorher angetönt, dass auch sie Opfer von diesem System geworden ist. Inwiefern?
Also man hat natürlich dann versucht, die Reportage von ihr nachzuzeichnen. Oder? Das sind wir übrigens nicht allein. Da hat auch Reporter ohne Grenzen und ukrainische Medien ausführlich versucht, das zu rekonstruieren. Und mit der Zeit hat sich nachher ein Bild gezeigt, wo man die ganzen Puzzleteile zusammengetan hat. Und hat sich dann herausgestellt, dass sie also eingereist ist. Sie ist zuerst über Polen nach Russland rein und ist nachher nach Süden gereist, in die besetzten Gebiete der Ukraine. Das hat man alles noch nachvollziehen können. Und dann ist sie offenbar laut Zeugen in der Stadt Enerhodar festgenommen worden, also im Süden von der Ukraine, vermutlich im Zuge von einer Routinekontrolle. Oder? Das ist in diesen besetzten Gebieten, versuchen die immer quasi Dissidenten zu finden, Leute, die Aufstände machen. Dort ist sie gefangen gehalten worden in dieser Polizeistation. Und wenn man einmal mal drin ist in diesem System und wegen dem sagen, sie ist Opfer geworden vom System, dann kommt man dort kaum noch raus. Und sie ist dann, also das ist ja August 23, sie ist dann verschoben worden in andere Gefängnisse innerhalb von der besetzten Gebiete in der Ukraine und ist am Schluss im Dezember 23 tatsächlich in dem Tagarak gelandet, also genau in dem Gefängnis, wo wir quasi die allerschlimmsten Berichte davon haben.
Weiss man etwas darüber, was sie dort erlebt hat?
Es gibt verschiedene Berichte von Leuten, die in diesem Gefängnis waren, während sie auch dort war. Mehr wissen wir nicht. Die sagen aber, sie seien auch recht mutig auftreten. Also quasi die Wächter dann mit ihren Wächtern gestritten und haben versucht, sich irgendwo zu wehren. Trotzdem hat sie offenbar wahnsinnig Gewicht verloren. Es ist ihr extrem schlecht gegangen. Sie ist auch misshandelt worden. Irgendwann ist sie offenbar hospitalisiert worden, weil sie fast gestorben sei, hat sie mal geheissen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Jedenfalls ist sie dann kurz vor dem Telefongespräch mit ihrem Vater ist ihr zuerst mal wieder ein bisschen besser gegangen. Also es hat offenbar wieder eine Zeit gegeben vorher, wo es ihr noch schlechter gegangen ist, aber also immer noch sehr schlecht. Und nachher hat sie so verleiht werden, vermutlich eben von einem Gefangenenaustausch, wir wissen es nicht genau. Und unmittelbar nachdem sie das Gefängnis verlassen hat, ist sie dann aber gestorben.
Ist ihre Tod seither unabhängig untersucht worden?
Also das ist natürlich dann ein riesen Politikum geworden, wo sie gestorben ist. Es hat einen riesen Protest gegeben. Das ist im Oktober 24 rausgekommen. Und alle wollten natürlich wissen, was die genauen Ursachen sind. Man hat gesagt, man möchte gerne einen Austausch von der Leiche noch, oder? Um quasi eine forensische Untersuchung zu machen, was da passiert ist. Es gibt dann regelmäßig Austausch zwischen den Russen und den Ukrainern, auch von Leichen, einfach um sie können bestatten. Bei diesem Austausch war sie nie dabei gewesen. Bis nachher im Februar von diesem Jahr, 25, einen grösseren Austausch von Leichen stattgefunden hat. Über 700 sind dort austauscht worden. Und dort hat man dann plötzlich eine Entdeckung gemacht.
Was war das für eine Entdeckung?
Eine von diesen Leichen, die quasi angeschrieben ist als Mann, hat man dann festgestellt, das ist ja gar kein Mann, das ist eine Frau, zuerst einmal, also schon mal falsch angeschrieben. Und dann hat man eine Zettel gefunden dran, an der Leiche, und dort ist drauf gestanden Rushtina. Und dann hat man natürlich die Leiche genauer angeschaut und hat deutliche Spuren von Gewalt gesehen. Also erstmal ist sie extrem abgemagert, kahl rasiert und hat also wirklich einen Haufen Folterspuren aufgewiesen. Gebrochene Rippen, Blutergüsse am Kopf, Verletzungen im Nacken, Spuren von Elektroschocks, also wirklich schlimm. Die ukrainische Behörde hat dann DNA genommen und probt und das hat gesagt, es gibt offenbar ein ziemlich genaues Match mit Familienmitgliedern von der Rushtina. 100,0% Sicherheit ist noch nicht ganz da. Der Vater, wo er mit dem Gerät hat, glaubt das noch nicht. Er sagt, er will 100%ige Sicherheit haben. Es gibt jetzt noch einen zweiten Test, aber es sieht schon sehr, sehr stark danach aus, als wäre sie das. Und als hätten wir damit auch den Beweis, dass sie vor ihrem Tod ist misshandelt worden.
Oli, inwiefern steht die Geschichte von der Viktoria Rushtina für die Gefahr, wo sich Journalistinnen und Journalisten in Kriegs- und Konfliktgebiete hineinbegeben?
Also das Klischee ist ja immer, das erste Opfer vom Krieg ist die Wahrheit, quasi, oder? Und das hat ein bisschen etwas, es gibt aber auch eine andere Seite von dieser Geschichte, nämlich es gibt in den meisten Konflikten Leute, die genau gegen das ankämpfen, die also hergehen und schauen, wie es wirklich ist. Das sind Journalistinnen und Journalisten in aller Regel. Und gleichzeitig sieht man halt auch in diesen Konflikten, dass das unglaublich gefährlich ist, dass es einen Preis hat. Oder? Dass also, wenn wir hier halt News hören, eben jetzt ist es in dem Fall von Foltergefängnissen in Syrien, von anderen Sachen, in anderen Konfliktgebieten, von Übergriffen, dann hat das einen Preis. Manchmal sterben dann die, die versuchen, die Wahrheit über den Krieg quasi herauszufinden und Transparenz herzustellen in den Gebieten, wo es am schwierigsten ist überhaupt. Und das hat eine ganz spezielle Tragik, oder? Weil also wir müssen uns vielleicht auch Gedanken machen. Wir scrollen durch unsere Handys und lesen hier Berichte und all das. Aber es gibt wirklich Fälle, speziell in der Kriegsberichterstattung, wo das einen Preis hat, wo jemand am Schluss stirbt. Wo er oder sie versucht hat, uns zu informieren. Und Information, speziell aus einem Kriegsgebiet, ist unglaublich wertvoll für uns alle. Es ist oft die Basis von Prozessen, die nachher stattfinden. Und das ist eine Arbeit, die unglaublich viel Mut braucht. Und unser Anliegen ist einfach, die Kolleginnen und Kollegen, die diese Sorte von Aufgaben machen, wirklich wertschätzen und ihre Reportage und ihre, soll ich sagen, ihre Artikel irgendwie versuchen zu veröffentlichen, damit sich das Opfer von ihnen gelohnt hat.
Hat denn die Gefahr für Journalistinnen und Journalisten in der aktuellen Weltlage mit diesen grossen Konflikten, sei es im Nahen Osten, sei es in der Ukraine, sei es im Sudan, zugenommen?
Die Zahlen die schwanken immer, es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Es sind in der Regel aber immer Dutzende, die umkommen weltweit. Und das betrifft natürlich jetzt auch nicht nur Kriegsgebiete, muss man klar sagen. Also wir haben ja in Europa verschiedene Fälle gehabt. Wir haben in Malta eine Kollegin von uns, die durch eine Autobombe umgekommen ist. Daphne Caruana Galizia, das war eine Kollegin, die mit uns recherchiert hat, damals zu den Panama Papers. Wir haben andere Fälle in Europa gehabt, wo es um organisierte Kriminalität geht, wo Reporter sind umgekommen. Das heisst, es gibt jetzt nicht ein definitives Muster in dem Sinn, aber das kommt regelmässig immer wieder vor. Und es zeigt sich halt tatsächlich oft, dass man versucht, oder dass man so umbringt, wo man versucht, die Geschichte unter dem Deckel zu halten. Oder? Und das darf einfach nicht sein.
Genau, da geht ja dann auch Forbidden Stories rein. Das Kollektiv hat jetzt auch die Recherche von der Viktoria Roschina zu Ende geführt. In anderen Ländern haben die Recherchen von Forbidden Stories dann zum Teil auch einiges angestoßen. Die von ihrer angefangenen Recherche zu den Foltergefängnissen im Ukraine-Krieg. Was wird die für Folgen haben?
Also, was wir natürlich hoffen, ist, dass jetzt hier Material zusammengekommen ist für einen Prozess. Ich meine, das ist das, was sie so viel braucht. Und sei es halt nur, dass er in der Ukraine stattfindet, aber dass das juristisch in irgendeiner Form aufgearbeitet wird. Weil nur so die Sache forensisch aufgearbeitet und quasi für die Nachwelt aufbewahrt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was sicher auch Viktoria Roschina sehr wichtig gewesen wäre, was der Ukraine sehr wichtig ist und ihrer Familie sehr wichtig ist.
Danke vielmals, Oli, für das Gespräch.
Merci vielmals, Miriam.
Die ganze Recherche zum Tod von Viktoria Roschina und zu den russischen Foltergefängnissen, die finden wir auch noch bei uns im Beschrieb zu dieser Episode verlinkt. Und wir verlinken euch auch noch eine ältere Apropos-Folge, wo es auch um Recherchen geht, die von Forbidden Stories zu Ende geführt worden sind. Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mira Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Oliver Zielmann vom Tamedia Recherchedesk und die Folge produziert hat Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.